ARD. Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod. Und wir fangen gerade so ein bisschen was Neues an. The End geht auf Reise. The End around the world. Wir wollen mit Kulturen, uns mit Ländern beschäftigen. Wir wollen schauen, wo wir selber keine Ahnung haben, wie eigentlich andere Menschen mit Sterben, Trauer umgehen. Und das Wichtige aber ist, wir sprechen nicht mit Priestern, Imamen, Kulturwissenschaftlern, sondern ich möchte mit Menschen sprechen, die in dieser Kultur leben. Und zumindest hier in Berlin gibt es eine Kultur, wo ich selber in meiner Tätigkeit als Bestatter ganz selten damit zu tun habe, wenn es da ans Sterben geht. Das ist nämlich das Judentum. Und ich habe die wunderbare Ariana Altaras heute zu Gast, die... Woher kenne ich die meisten Menschen? Als Schauspielerin, als Schriftstellerin, als Regisseurin. Ich habe bei mir auf dem Zettel stehen einen ganz schönen alten Begriff. Ich glaube, du bist eher eine Chronistin.
Oh, das ist wirklich ein schöner Begriff. Weil ich ja Mascha Kaleko ja sehr schätze und Kurt Tucholsky. Und die sind ja auch Chronisten ihrer Zeit gewesen. Die waren mir immer große Vorbilder. Also eigentlich wäre ich gerne ein Chronist und wenn du das sagst, bin ich vielleicht jetzt einer, das freut mich sehr.
Ja, weil in allem, also ich glaube, dass du so viel in deinem Leben erlebt hast, dass wir da mehrere Podcasts mitfüllen können, aber wenn ich gucke, ganz viele Sachen, die passiert sind, Mitarbeit in der Shoah Foundation, die literarischen Werke häufig mit einem biografischen Hintergrund, es immer darum ging, was festzuhalten, was zu verstehen und was sich anzuschauen, das ist was für mich eine ein Chronist oder eine Chronistin macht.
Es hat auch sehr engen Zeitbezug. Also manche Texte sind wahrscheinlich in 10 Jahren überflüssig. Jetzt zum Beispiel frage ich mich auch, welche meiner Bücher bestehen denn noch seit neuestem? Also ich versuche immer möglichst rauszufinden, was steht denn an? Was ist denn gerade das Thema?
Und dennoch taucht das Thema Lebensende häufiger bei dir auf.
Ist das so? Also zumindest im letzten Buch taucht es auf, weil ja meine Tante fast 102 geworden ist. 101 hat sie lässig geschafft. Ich dachte ja, sie stirbt gar nicht mehr, weil sie hatte sich so gut eingerichtet. Ich gedacht, ja, im Alten Testament gibt es auch irgendwer, ist mal 600 geworden. Dachte ich, na, könnte mir auch passieren.
Ich bin alterstestamentarisch nicht ganz so fit, muss ich dir sagen.
Aber 600, hallo?
Ist so eine Ansage, ja.
Ich meine, das allein schon ein Heim 600 Jahre zu bezahlen, ist gar nicht möglich. Das kannst du gar nicht finanzieren. Also, sie ist dann doch irgendwann gestorben, erstaunlicherweise. Und darüber geht mein letztes Buch, insofern ja.
Besser alleine als in schlechter Gesellschaft.
Genau. Aber das stimmt natürlich, ich habe auch einige Tote zu vermelden. Alte Tote, die während der Shoah gestorben sind, frischere Tote, meine Familienangehörigen, meine Eltern und so. Und auch viele Freunde, also was Tod betrifft, kann ich nicht sagen, kenne ich mich aus, wer kennt sich schon beim Tod aus, aber ist mir durchaus bekannt.
Ich habe in einem Interview mit dir gelesen, dass du dich als Berliner Jüdin siehst. Ist das ein Zitat, was dich jetzt dein Leben lang verfolgt oder hast du das wirklich gesagt?
Das habe ich wirklich gesagt, was soll ich denn sonst sagen? Ich hätte auch sagen können, deutsche Jüdin, aber ich finde, ich bin eine Berliner Jüdin oder eine jüdische Berlinerin.
Das gibt manchmal so Zufälle in Vorbereitung auf das Gespräch. Ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Tochter, die ist jetzt 5, morgens beim Frühstück gesessen und die hat mich gefragt, Papa, warum beten wir eigentlich nicht? Augenscheinlich ist es gerade Thema in ihrem Gehalt. Und ich bin unter uns gesagt ganz kurz ins Stottern gekommen, weil ich nicht sofort eine gute Antwort hatte. Hast du eine Erinnerung daran, wann dir das erste Mal deine eigene Religion so ein bisschen bewusst geworden ist? Oder wo du gemerkt hast, ich bin hier in einer Tradition oder hier ist etwas, was so um mich herum vielleicht weniger gibt?
Oh, das weiß ich ziemlich genau. Das erste Mal, da war ich so ungefähr 5, da kam ich zu meiner Tante nach Italien aus Kroatien und ging in eine Mädchenschule. Und jeden Samstag ging man in den Dom, die haben Hostien gekriegt oder sowas. Und ich wollte natürlich mit als Jüdin. Und meine Tante hat dann gesagt, ja, kannst du machen, Hostie auf keinen Fall. Habe ich natürlich trotzdem gemacht, wollte ja wissen, wie es schmeckt. Und hinterher hat sie mir erklärt, du kannst das alles machen. Aber den gibt es nicht, diesen Typen, ne? Der Jesus, das ist ein Messias, war vielleicht ein schlauer Typ, aber glaub's nicht, der ist noch nicht da, der kommt erst noch. Und das hat sich wirklich sehr vehement mir erklärt. Ich habe nicht viel verstanden, aber ich habe gewusst, okay, das, was die machen, das Katholische, das bin ich nicht, bin was anderes.
Okay, und wie bist du dann, bist du über deine Tante an die Religion rangekommen?
Nein, dann haben es meine Eltern nochmal versucht, da war ich so 12, 13, da sind wir nach Brüssel gefahren und haben ein Pessachfest, das ist sowas wie ein Osterfest, gefeiert. So über 3 Stunden auf Hebräisch mit belgischen Untertiteln. Dachte ich, das war's. Das mache ich nie wieder.
Ja.
Never ever.
Es ist nicht meine Religion.
Das kann gar nicht sein. Dann habe ich angefangen rumzureisen und Verwandte zu besuchen, so ab 15, 16 so. Und richtig bemüht um meine Religion habe ich mich eigentlich erst, als ich nach Berlin kam. Da war ich so 19 und bin zu den jüdischen Studenten gegangen. Weil ich keinen kannte, dachte ich, naja, fangen wir mal da an.
Und was heißt das dann für dich, jüdisch zu sein? Oder was wurde das für dich,
also,
jüdisch zu sein?
Also, wenn ich anknüpfe an den Tag, als ich bei diesen jüdischen Studenten auftauchte, hatten die plötzlich eine ähnliche Vita wie meine. Und die hatte damit zu tun, dass die irgendwie aus Ungarn, Tschechei, Polen oder Jugoslawien kamen. Also sie sprachen noch andere Sprachen. Sie hatten alle einen leichten Akzent im Deutschen, waren aber hier sozialisiert, hier in die Schule gegangen, hatten unglaublich viele tote Verwandte und waren hier beheimatet, aber doch nicht ganz. Also deren Identitätsproblematik glich meiner.
Also auch so genau, ein bisschen heimatlos.
Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, das ist interessant. Da habe ich angefangen, mich drum zu kümmern. Hatte einen sehr guten Freund, den Moshe Wachs. Der ist übrigens auch schon tot. So, wenn wir jetzt mal anfangen, wer alles tot ist. Der hat dann mit mir Pessach gefeiert, Hanukkah gefeiert.
Das heißt aber sowas, wie ich das von christlichen Kindern kenne, dass es sowas wie Religionsunterricht oder irgendeine Form der Vermittlung gab. Nur wo war der Punkt, wo dir jemand Tradition nahegebracht hat?
Also so war es bei mir nicht, bei meinen Kindern schon. Die sind auf jüdische Schulen gegangen. Bei mir nicht, weil meine Eltern waren Kommunisten. Und da kam Religion eigentlich gar nicht vor. Als sie alt wurden, wurden sie religiöser. Was wiederum kein jüdisches Problem ist. Das haben ja viele Menschen im Alter, ne? Also auch die schärfsten Hippies stellen ja irgendwann einen Weihnachtsbaum auf, ne?
Ja, und habe ich das, warte mal, ich muss einmal überlegen, die haben doch auch eine jüdische Gemeinde aufgebaut?
Meine Eltern, ja. Ja, im Alter.
Okay.
Da ging es richtig los.
Wo haben die das gemacht?
In Gießen, Weltstadt Gießen. Also bis dahin habe ich zwar schon einiges gewusst, auch durch Gespräche, auch immer wieder gefragt, aber nicht genug. Sie haben zwar was erzählt, aber eigentlich eher nicht erzählt. Also ich habe es eher rausgesogen aus allem. Mehr
also da gab es kein
Tante.
Aktives, wir vermitteln dir etwas.
Sie wollten nicht, dass ich zum Zentralrat gehe, ins Machané, das ist ein Ferienlager, weil sie haben gesagt, da sind nur entweder orthodoxe Juden oder solche Bonzen, da schicken wir dich nicht hin, wir sind Kommunisten, da passt du nicht rein. Ich musste mir das alles mühsam selber erarbeiten.
Die meisten, die zuhören, werden eine Vorstellung davon haben, was die Christen über den Tod denken, was eventuell danach kommt. Ich habe dir das im Vorgespräch schon erzählt, habe mich so im Vorfeld für ein Kinderbuch sehr versucht, damit zu beschäftigen und habe einfach gemerkt, wie groß dieser weiße Fleck bei mir ist, das Judentum und der Tod. Ne, da kann man auch nicht mehr viel anlesen, aber so vom Grundwissen her, was irgendwie kulturell, ist da ganz, ganz wenig. An was glaubst du, als Jüdin, was kommt nach dem Tod?
Also, ich kann nur sagen in Ich-Form, weil es gibt sehr viele Strömungen im Judentum. Orthodoxie, Liberale, Säkuläre. Und es gibt ja auch die, die so Aberglauben haben und auch Dinge wie, es gibt ein Leben nach dem Tod und es gibt Dibuks. Also,
was ist das?
Dibuks sind Geister, die in Tote schlüpfen, also Untote, die in Menschen schlüpfen, die leben und sie besetzen. Und das machen zum Beispiel die Chassiden. Die haben so eine ganze Welt davon. Und ich mische ordentlich alles, was ich höre, was mir gefällt, das mische ich. Also ich glaube schon, ich habe einen Glauben. Allerdings stelle ich mir nicht einen Mann mit langem Bart vor. Das gar nicht. Ich glaube allerdings an eher so eine Mischung aus Spirituellem. Und das gibt es im Jüdischen durchaus auch. Diese Strömung gibt es auch. Also deshalb muss man präzise sagen, an was wird denn geglaubt? Ne? Wer, welche Strömung? Ich bin ja jetzt keine Rabbinerin.
Aber im Grunde nach gibt es ein Versprechen auf einen Himmel.
Es gibt ein Versprechen auf einen Himmel, es gibt aber nicht, wie jetzt im Katholizismus, dass du eine Absolution kriegst. Ne? Dass du ordentlich, wenn du ordentlich betest oder einen Rosenkranz machst oder zur Beichte gehst, dann ist alles wieder schick und du fängst bei Null an. Geh zurück zur Badstraße. Das gibt es nicht. Aber es gibt zum Beispiel an Yom Kippur und Rosh Hashanah, das werden genannt die hohen Feiertage. Dazwischen gibt es die Tage der Einkehr. Und vor allen Dingen Yom Kippur ist es ein Tag, wo du dich besinnst. Was hast du gemacht in diesem Jahr? Wie bist du mit Menschen umgegangen? Gibt es welche, wo du dich entschuldigen musst? Und der Hoffnung, dass du ins Buch des Lebens eingetragen wirst. Das heißt, es muss ja irgendwas geben, woanders.
Das Buch des Lebens.
Ja, Buch des Lebens eingetragen wirst. Also bei Rosh Hashanah sagt man Shana Tova, also schönes neues Jahr. Das ist das neue Jahr. Und bei Yom Kippur sagt man Hatima Tova, das ist ein ernsterer Feiertag. Ne? Und eben, man gibt den Wunsch aus, hoffentlich wirst du in das Buch des Lebens eingetragen.
Was für ein schöner
Satz. Schöner Satz, ne? Finde ich auch. Ich finde ja, es ist eine ganz tolle Religion. Ich würde jetzt nicht dringend raten, überzutreten. Das hätte ich, glaube ich, nie gemacht, wenn ich es nicht schon gewesen wäre, Jüdin. Aber ich mag sie gern. Ja.
Warum? Weil zu viele Regeln?
Ich finde, das ist eine Religion. Ja, zu viele Regeln. Ich bin ja assimilierte Jüdin. Ich befolge nur die, die mir gefallen.
Aber es gibt wie viel?
613.
613.
Ja, mach das mal täglich. Da kommst du auch gar nicht zum Arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie die so viele Kinder kriegen, wann die Sex haben bei all den Regeln. Keine Ahnung. Ist mehr ein Rätsel.
Okay.
Aber ich finde sie schön, die Religion. Die ist so in der Diskussion. Eigentlich ist es ja eine Religion, die zum Beispiel in der Schule, also im Gebetshaus, unterrichtet wurde früher. Und da saßen zwei beieinander. Und der eine hat gesagt, Gott ist wunderbar. Und der andere hat gesagt, ja, aber an manchen Tagen. Ne?
Ja.
Also dieses Ja, aber.
Also eine Dialektik.
Ja, das gefällt mir so. Also dass nichts Stehendes, sondern veränderbar, beweglich ist, hinterfragt werden darf und muss. Das finde ich irgendwie ganz schön.
Also eine Diskursfähigkeit.
Eigentlich schon. Und wir waren auch schon weiter in unserer 5700, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir gerade haben. Müsste ich nochmal googeln, welches Jahr wir gerade haben.
Ein paar mehr als die Christen geschafft.
Auf jeden Fall. Und da könnte man einiges erneuern, finde ich. Wir waren auch schon weiter, dann kam die Shoah und da sind wir zurückgefallen.
Du hast im Titus Brille ein Gespräch mit deinem Papa abgebildet.
Habe ich, ja. Ich gucke jetzt gerade, weil es beschäftigt mich, welches Jahr wir gerade haben. Das kann ja wohl nicht sein. Ich habe doch Rosh Hashanah gefeiert. Wir haben 5784.
Okay, da haben die Christen noch einiges vor sich, bis sie da sind. Du hast aufgeschrieben in Titus Brille etwas, was, also ist das fiktiv oder ist das passiert, dass dein Vater dir diesen Text mitgegeben hat?
Der hat ihn mir nicht mitgegeben, sondern das war sein letzter Vortrag. Den habe ich gefunden in einer Mappe, die auf seinem Tisch lag und dann stand oben der Termin, als er den gehalten hat, den Vortrag.
Ich lese mal vor, was dort, Sterben und Tod, eine jüdische Sichtweise. Und da gibt es Sachen, über die ich wirklich gestolpert bin. In der jüdischen Tradition werden die Toten mit großer Sorgfalt behandelt. Schon vor Eintritt des Todes muss man darauf vorbereitet sein, diesem Augenblick mit Verständnis und Fassung zu begegnen.
Ist toll, oder?
Das heißt, das laute Weinen ist nichts, was...
Ja, damit der andere nicht leidet.
Der im Sterben.
Ja, das gibt es ja auch durchaus im Hinduismus ja auch. Oder ich glaube sogar auch im Buddhismus, dieses, nimm dich zusammen, damit der andere nicht leidet. Ne? Also dieses Rumgeheule hilft dem Sterbenden ja nicht.
Ich lese mal weiter, aber ich finde, also da sind ein paar Regeln bei, die ich gut finde. Ein paar haben mich, wie bei anderen alten Religionen gilt es als Sünde, einen Juden unbeerdigt zu lassen. Verbrennungen werden nicht praktiziert.
Deshalb war ja auch das Verbrennen der Menschen im Lager ja noch mehr
entwürdigender.
Ja.
Ich habe gerade vor kurzem das Gespräch gehabt, das ist auch in Deutschland so, wenn du vereinsamst im Alter oder auch arm bist und der Staat sich um deine Beerdigung kümmern muss, dass auch genau diese Fragen nicht gestellt werden. Dass es egal ist, ob du Katholik, Muslim oder Jude bist, der Wunsch, ob du verbrannt werden möchtest, wird nicht respektiert. Du wirst eingeäschert. Der Sterbende wird bis zum letzten Atemzug als Lebender betrachtet. Einer meiner Lieblingssätze in dem, was dein Papa dann
sagt. Ist schön, ne?
Es ist die heilige Pflicht, neben ihm zu bleiben, damit er im Todesmoment nicht alleine ist. Weinen und Wehklagen ist verboten, damit der Sterbende nicht leiden muss. Ich finde, woher kommt so diese Perspektive weg vom eigenen Ich? Das ist was ganz Sympathisches.
Also das ist jetzt nicht nur von meinem Vater, der hat das zusammengesucht aus den Büchern. Ne? Ich glaube, also es gibt im Judentum den Begriff Mitzwa. Das ist eine gute Tat. Mhm. Und wenn ein Junge 13 Jahre alt ist, macht der Bar Mitzwa. Und wenn ein Mädchen 12 Jahre ist, macht sie Bat Mitzwa. Das heißt, sie sind alt genug, gute Taten zu begehen. Und dieses Altgenugsein führt sich darin fort. Es ist eine gute Tat, dich zusammenzunehmen. Also es gehört unter dem Kodex der Dinge, die zu tun sind, wenn du ein, wie soll ich sagen, anständiges Leben führen willst. Und unter anderem ist es dieses, den Menschen als Menschen zu betrachten, bis zum Ende.
Ich lese mal weiter, weil es geht ja weiter und das finde ich eigentlich ganz schön. Die Spiegel im Haus werden verhüllt. Bilder an den Wänden umgedreht. Warum passiert das?
Weißt damit du dich nicht in Eitelkeit vergehst. Also damit du nicht in den Spiegel guckst und guckst, wie sehe ich denn heute aus, weil es geht nicht um dich.
Im Kittel?
Ja.
Schön, wo kommt der Begriff her? Wird der Tote beerdigt? Dem Hemd, das er bereits zur Hochzeit, zum Seder. Was ist das Seder? Das weiß ich nicht.
Der Seder ist der erste Abend des Pessachfestes.
Ja.
Wird Seder genannt. Das ist halt das große Fest, was man da begeht.
Als Zeichen der Trauer ist die Selbstverletzung verboten. Das ist was, da bin ich gestolpert.
Naja, es gibt ja, wird ja auch von Therapeuten gesagt, wenn jemand sehr traurig ist über einen Todesfall, geh nicht zu weit mit. Also stürz dich nicht von der
Brücke. Da geht es um psychische Selbstverletzung?
Ja, aber auch um, ich hau mir dauernd auf die Brust, weil es so schrecklich ist. Ne? Soll ich noch mal kurz was einschieben? Oder lieber hinterher? Nee, warum es diese Regeln gibt?
Ja, schieb das, erklär's mal.
Also wenn wir die gleich durch sind, sind die eigentlich wie ein Handbuch, um diese Zeit besser zu bestehen. Jeder, der einen sehr nahen Menschen verloren hat, weiß, das kann einen wirklich aus den Latschen hauen. Jetzt bei meiner Tante, die hat 101 Jahre gebraucht, da war ich wirklich darauf vorbereitet. Aber als eben Mäusche gestorben ist oder meine Freundin Annette, die waren zu jung. Das geht nicht. Dann ein Handwerk zu haben, wie zum Beispiel, ich drehe die Spiegel um, ich muss nicht schön sein, ich muss mich nicht pflegen. In der Zeit denke ich nur an diesen Menschen oder auch an meine Trauer. Ich bin selbstmitleidig, was auch immer.
Aber Trauer ist erlaubt.
Ja, es kommt ja jetzt gleich noch mehr davon.
Die Trauernden haben folgende Verpflichtung. 7 Tage lang sitzen sie Schiffe. Sie sitzen nicht auf Stühlen, sondern auf Hockern oder auf dem Boden. Sie ziehen keine Schuhe aus Leder an. Sie begrüßen nicht, sie arbeiten nicht, sie lesen nicht die Tora. Jetzt wird's hart, der Geschlechtsverkehr ist verboten, 30 Tage lang. Sie schneiden sich nicht die Haare oder rasieren sich, sie baden nicht, sie waschen nicht die Wäsche. Sie beteiligen sich nicht an Unterhaltungen 12 Monate
Wahnsinn,
lang.
Ne? Ja, das ist echt lang.
Ich gehe mal nach oben wieder und frage dich. Also, Schiffe sitzen heißt, man kommt nach dem Tod zusammen?
Also nach der Beerdigung ist die Wohnung offen. Entweder des Toten, wenn da die Kinder noch leben oder die Ehefrau oder in einer anderen Wohnung. Und man bringt Essen mit und verbringt die Zeit mit den Angehörigen. Meine Mutter war eine deutsche Jüdin, da macht man das nicht. Bei den sephardischen Juden, das war mein Vater, macht man das auch nicht. Aber die polnischen Juden, die Aschkenasims, die machen das. Also sehr viel. Und bei den Schiewesitzen, wo ich war, fand ich das schön, weil du betest eine Weile, es geht, glaube ich, eine halbe Stunde jeden Abend, gibt es ein Gebet und danach sitzt man rum und isst. Und isst mit dem Trauernden zusammen oder den Trauernden.
Auch als Nicht-Trauernder geht man dorthin?
Ja, gerade.
Okay.
Gerade dann bist du ja mehr in der Lage, keine Ahnung, ein Essen zu machen.
Ne? Das heißt, du bringst was zu essen mit?
Du bringst was zu essen mit. Du bringst das mit und du verbringst 1-2 Stunden jeden Tag. Und ich glaube, es hat doppelte Wirkung. Derjenige, der trauert, kann 7 Tage lang, wird er getröstet, kann auch 7 Tage lang darüber sprechen, wie traurig er ist.
Getragen wird er.
Getragen, aber nach 7 Tagen ist er wahrscheinlich auch froh, wenn seine Wohnung mal wieder leer ist.
Ja,
ne? Und diese Form von, dass du etwas zu lange auch aushalten musst, ist ja dann auch wieder gut, weil dann sagst du dir irgendwann so, jetzt ist es auch mal gut.
Ich glaube, auch eine Sache, die ich beobachte in der Arbeit, dass also Gemeinschaft im Trauern ist was, was dich zumindest im Anfang trägt. Sie sitzen nicht auf Stühlen. Hat das einen Grund? Ist das?
Nein, das unbequeme Sitzen. Ne?
Warum keine Schuhe aus Leder?
Das weiß ich nicht genau, aber es ist auch Rosh Hashanah so. Ich denke mal, dass du kein tierisches, also nichts Lebendiges benutzen sollst. Ne?
Sie begrüßen nicht, sie arbeiten nicht, sie lesen nicht die Tora. Das heißt wirklich, die Gemeinde macht nichts in der Zeit.
Oder nicht bezieht die Gemeinde das? Macht was, der Trauernde.
Da geht es um den Trauernden. Okay.
Nur derjenige, also wenn es eine Familie ist, die ganze Familie, die machen nichts. Du darfst auch die Tora nicht lesen, das ist ja mehr für wirklich Religiöse.
Ja.
Ich lese die ja nicht jeden Tag, für mich macht es keinen Unterschied.
Warum ist der Geschlechtsverkehr verboten?
Weil auch das gehört ja zur Freude, zum weiteren Leben.
Die Perspektive wird ausgeschlossen.
Ja, und aber auch, wenn jetzt zum Beispiel deine Frau oder dein Mann stirbt, dass du nicht sofort, früher hast du ja vielleicht den Bruder heiraten müssen oder die Schwester, damit es gleich weitergeht und gleich weiter wieder Kinder gezeugt werden.
Ja.
Also auch ein bisschen mal Ordnung und mal ein bisschen Ruhe hier.
Und ich überspringe mal die Punkte mit dem, sie baden nicht, sie waschen nicht die Wäsche. Sie beteiligen sich nicht an Unterhaltungen 12 Monate lang.
Ja, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass sie die ganze Zeit still sind, sondern dass sie sich wirklich konzentrieren, also sich verabschieden. Weil, und das ist ja jetzt der nächste Schritt, man sagt im Jüdischen auch, dass ein Mensch erst tot ist, wenn man nicht mehr an ihn denkt. Nach einem Jahr wird der Stein erst gesetzt. Na, der Grabstein wird erst nach einem Jahr gesetzt. Das heißt, nach einem Jahr treffen sich wieder alle und erinnern sich. Und dann jedes Jahr am Todestag.
Wird sich getroffen,
wird in der Synagoge der Name gesagt, weil es ist der Jahrestag. Und diese Erinnerung an die Toten ist wirklich ein großer Bestandteil der Religion.
Dieses Jahr ist etwas, was ja in ganz vielen Kulturkreisen im Rahmen von Trauer auftaucht. Ne? Also auch im Christentum, bei uns gibt es häufig ja dieses Schwarztragen für ein Jahr als Signal.
Ja.
Und ich finde dieses sich nicht beteiligen an Unterhaltung, vielleicht auch nochmal in dem Sinne, es wird nichts erwartet von dir in dem Moment.
Auch. Ja. Du musst nicht witzig sein. Ne? Also Du darfst, du kannst, wenn es geht, aber du musst nicht. Aber jetzt umgekehrt, nach einem Jahr musst du wieder nicht unbedingt witzig sein, aber du gehörst wieder der Gemeinde an. Das heißt, dann ist auch, dass die Gemeinde sagt, so jetzt hast du genug getrauert, jetzt geh ins Leben wieder rein. Das ist gar nicht so einfach.
Das finde ich wiederum einen Schritt, den ich teilweise hart finde, muss ich sagen.
Schnell, ne?
Also zumindest würde da wahrscheinlich so moderne Trauerpsychologinnen widersprechen, dass das so schnell geht. Auf der anderen Seite glaube ich oder sehe ich, dass ein Eingebundensein und Gebrauchtsein, sei es in der Gemeinde, im sozialen Umfeld, auf jeden Fall hilft, auch aus Trauer rauszukommen. Aber das Wichtige an dem Jahr ist, glaube ich, auch, du hast dann einmal jeden Schritt, den es gibt, übers Jahr verteilt, ohne diesen Menschen gemacht. Ne? Die Feiertage einmal ohne diesen Menschen. Die Jahreszeiten einmal ohne diesen Menschen. Du hast erzählt, du hast schon eine Liste von Toten hinter dir. Deine Eltern, deine Tante. Wie doll haben die sich an das, was hier steht,
gehalten?
Ja, oder sich daran orientiert?
Also als mein Vater starb, das war ja der erste in dieser jüdischen Riege, da war meine Mutter komplett out of order, da habe ich eben diese Beerdigung organisiert. Da war sie allerdings noch da. Deshalb war die Inschrift auf dem Grabstein, hat sie besorgt. Ne? Als meine Mutter starb, musste ich das alles alleine machen. Da habe ich zum Beispiel beim Nachbargrab abgepaust die hebräischen Buchstaben.
Weil du kannst kein Hebräisch?
Nee. Und dann hat der Steinmetz die falsch rum gemacht, weil ich habe die ja abgepaust. Und der Rabbiner kam zur Steinsetzung und hat so immer so geguckt und gesagt, die sind falsch rum. Ich kann keine Bereich und der Steinmetz schon mal gar nicht in Gießen. Ich bin da reingewachsen und es war alles gar nicht so einfach, weil zum Beispiel im Judentum musst du innerhalb von 24 Stunden beerdigen. Was damit zu tun hat, dass es eine Religion ist, die in südlichen Ländern, sie gehen von Israel aus, und die Muslime machen das ja auch innerhalb von 24 Stunden. Es ist einfach zu heiß, du kannst die Leichen da nicht lassen. Das ist gefährlich.
Das ist mit deutschen Gesetzen schwierig.
Geht gar nicht. Also das war der erste Punkt. Ne? 48 Stunden Aufbewahrungspflicht in Hessen. Dann muss der Rabbiner kommen. Bei mir war es beide Male ein Schabbat, ein Freitag, wo meine Eltern gestorben sind. Das heißt, das kannst du vergessen. Bei meiner Mutter war Sukkot, das sind Feiertage, die gehen auch noch. Also sie war, ich glaube, 10 Tage in der Kühlkammer.
Die haben alles gemacht, um dich nochmal.
Ich war durch. Und die Christen der Stadt, die haben immer gesagt, ja, aber Frau Alter, Sie müssen doch wissen, wann die Frau beerdigt wird. Sie müssen doch, ne, welchen Tag, Sie müssen doch wissen, welcher Tag, wir wollen doch kommen. Am Sonntag beerdigen die Christen nicht, dann war Tag der Deutschen Einheit. Also es war nicht möglich, meine Mutter unter die Erde zu bringen. Ich bin ja echt fast durchgedreht. Das ist natürlich schön, weil es einen ablenkt.
Ja.
Aber mich hat es an den Rand des Wahnsinns gebracht, weil dann habe ich zum Beispiel zum Rabbiner gesagt, der Kantor, es war nur ein Kantor, ich fahre sie zum Friedhof. Geht ja nicht, Freitag dürfen die Räder sich nicht bewegen, er muss laufen und wenn er läuft, kommt er zu spät.
Die gute Nachricht für dich, dass zumindest in einigen Bundesländern mittlerweile die Bestattungsgesetze anfangen zu schauen, oh, hier leben ja nicht nur Christen, sondern hier leben auch andere Religionen und man da sich anfängt ein bisschen zu bewegen. Aber wenn die Gesetze funktionieren, dann kommt dir meistens der Papierkram, die deutsche Bürokratie in den Weg. Denn bis das Standesamt dir in Deutschland mal sagt, ja, sie dürfen, Frau Alterast, vergehen auch noch mal ein paar Tage. Deswegen kann ich da mit dir mitleiden. Auf der anderen Seite, finde ich, darf man sich ja durchaus auch Zeit lassen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die jüdischen Trauernden nehmen sich die Zeit danach. Alles ist auf die Zeit nach der Beerdigung abgezielt.
So ist es. Also davor soll es schnell gehen, damit eben jedes Mal, wenn du auf den Friedhof gehst, wäschst du dir die Hände davor und danach. Ne? Auch danach, damit es keine Krankheiten gibt.
Weil es noch aus Zeiten die Regeln sind.
Also solche Regeln. Deshalb finde ich, man kann viele Regeln aus dem Judentum übernehmen, aber man muss nicht alle, die Zeiten haben sich geändert. Ne? Die meisten Regeln haben mit Hygiene zu tun, mit Überleben.
Die letzte von den dreien, die gestorben ist, ist deine Tante.
Ja.
In dem hohen Alter, habt ihr beide darüber gesprochen, was passieren soll, was sie sich wünscht, was du möchtest?
Sehr viel haben wir darüber geredet, weil sie sehr offen damit umging. Und
sie hat wo gelebt?
Sie hat in Mantova gelebt. Ja. Das ist eine Stadt in Norditalien, die einen sehr schönen jüdischen Friedhof hat. Die Tante wollte auf dem jüdischen Friedhof beerdigt werden. Das hatte sie der jüdischen Gemeinde auch schriftlich mitgeteilt. Und sie wollte eingeäschert werden und ihre Asche sollte in die Adria und am Gardasee verstreut werden. Da ging es ja schon mal los. Tante wollte mehr als möglich machen.
Ja.
Und wenn ich sie darauf angesprochen habe, wurde sie müde.
Gute Strategie, finde ich super.
Absolut. Und damit bin ich dann auch umgegangen. Allerdings muss ich sagen, bevor meine Tante starb, ich lebe ja in Berlin, bin ich sehr oft hingefahren, früher 3-mal im Jahr, dann später jeden Monat und dann ganz am Ende alle 2 Wochen und dann bin ich da geblieben. Und weil ich aber kurz vorher nach Namibia gereist bin auf Lesereise, habe ich das mit dem Bestattungsinstitut schon vorher versucht zu organisieren. Und das allein schon war der Wahnsinn, weil das ist in Mantua außerhalb der Stadt.
Das Institut?
Das ist so ein bisschen, wie als sei es schmuddelig, sowas. Mhm. Bis ich das gefunden hatte, war ich schon einen Nervenzusammenbruch nahe. Dann waren die aber sehr patent, wollten alles wissen, kannten den jüdischen Friedhof, wussten, sie machen das. Die jüdische Gemeinde hatte schon angerufen und gesagt, wir haben hier einen Brief, die Frau wird beerdigt, die wird nicht verbrannt. Weil Verbrennen ist ja auch verboten.
Ja.
Sie waren sehr zugewandt und dadurch, dass wir das alles schon organisiert hatten, habe ich es geschafft, als meine Tante gestorben ist, sie innerhalb von 24 Stunden zu beerdigen.
Aber was habt ihr jetzt gemacht? Ist sie als Körper beerdigt worden?
Sie ist als Körper beerdigt worden und dann habe ich ihre Twinsets, die das nächste waren, was sie trug und was sie am meisten geliebt hat, versucht zu verbrennen und die Asche in den Gardasee zu geben. Aber Twinsets brennen irgendwie nicht. Die schmelzen. Es hat nicht wirklich funktioniert. Aber ich habe es versucht.
Das heißt, es ist in Italien anders, weil ich kenne das jetzt auch ein bisschen Halbwissen von mir. In Berlin geht die jüdische Familie eher nicht zum Bestatter, sondern das macht ja eher die Gemeinde, dass sie die Bestattung selber oder dass es in der Gemeinde selber eine Abteilung gibt, die sich darum kümmert. Ist das richtig?
Also es gibt in der Gemeinde eine Abteilung, die sich kümmert, die heißt die Hevra Kadisha. Die waschen den Toten oder die Tote und ziehen sie an und machen sie fertig. Und das ist ein heiliger Akt. Also wenn du dich dafür bewirbst und einträgst, machst du auch wieder eine Mitzwa. In Italien ist die Gemeinde so klein, die haben keine Hevra Kadisha.
Ah, okay.
Und da habe ich mich halt dann drum gekümmert. Und zwar mit Hilfe der Gemeinde, die haben mir zum Beispiel in Italien die Buchstaben sofort gesagt und auch dem Bestatter.
Und das heißt aber, das Kümmern um den Körper hat dann dort wer gemacht in Italien?
Das Bestattungsinstitut.
Okay, das heißt, die haben die Aufgabe wahrgenommen.
Ja.
Weil das kenne ich, wenn wir so, weil das dürfen wir. Wir haben häufiger muslimische Bestattung und da ist es dann so, dass gerade für diesen Schritt, da werden wir hoffentlich in einer der nächsten Folgen drüber sprechen, da gibt es ja auch die rituelle Waschung. Und das muss jemand machen, der muslimisch ist,
ja,
der
klar.
die Religion hat.
Also, ja, wenn du sie hast. Aber es gibt ja nicht mehr so viele Juden überall. Also du hast ein Dilemma.
Und von dem, was du da erlebt hast, was würdest du, wenn du jetzt da sitzt, sagen, ich glaube, dass das der Teil des jüdischen Umgangs mit dem Sterben ist, der eigentlich über das Judentum hinaus auch eine psychologische Hilfe sein kann für Menschen, die gucken, wie gehe ich eigentlich mit dem Tod um, die aber keinen religiösen Hintergrund haben.
Also ich habe meine Tante sehr gerne begleitet. Nicht nur, weil es eine Mitzwa ist und die jüdische Gemeinde das als richtig hält und auch der italienische, wie soll ich sagen, Staat oder die italienische Gesellschaft ist ja auch sehr ihren Alten zugewandt. Ich habe das gerne gemacht und das war absolut sinnvoll. Ich würde jedem sagen, je mehr man sich damit auseinandersetzt, in der Nähe des Sterbenden, mit dem spricht, einfach da ist das Haus erhält. Manchmal war es auch schrecklich. Es war wirklich schrecklich, weil es ist ein Paralleluniversum. Neben einem Sterbenden zu sitzen, das ist total absurd, weil es ist so, man sitzt, als würde man auf den Bus warten gemeinsam, aber man wartet gemeinsam auf den Tod. Ich finde, das ist absurd. Der eine hofft, der andere nicht. Oder beide hoffen nicht. Keiner will es, ist doch absurd.
Wollte deine Tante am Ende sterben? War das?
Ich glaube, die Tante nicht so dringend. Nö.
Nee.
Die hätte es weitergemacht. Also ich finde das komisch, auf den Tod zu warten. Das ist was Merkwürdiges. Und trotzdem war es eine gute Zeit. Weil man wirklich aus der Welt rausgekickt ist, neben diesem Menschen sitzt, Stunden vergehen, ich habe immer Musik vorgespielt, das fand sie nicht gut, ich habe gesungen, das fand sie noch viel schlimmer. Also ich habe versucht herauszufinden, was tut ihr gut.
Ja, und was hat ihr nachher gut getan?
Wenn ich sie gestreichelt habe.
Körperkontakt?
Ja. Und das war super. Und ich möchte keine Minute missen, auch wenn ich wirklich am Ende immer gesagt habe, so Tante, jetzt mal los, ja, weil ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, bin ja auch nicht die Jüngste. Wir beerdigen ja heutzutage 100-Jährige und sind selber 60, 70 und so weiter. Ist doch absurd.
Von dem, was du, ich sag mal so, an deinem jüdischen Lebensweg gemacht hast, von der jungen Frau, die das Judentum entdeckt, die ein Bewusstsein dafür entwickelt, die sieht, wie ihre Eltern im Alter religiöser werden. Du bist ja großer Teil und aktiver Teil des jüdischen Lebens. Was davon gibst du an deine Kinder weiter? Oder wie gibst du es weiter? Bist du da strenger als deine Eltern?
Nein, strenger nicht, aber ich habe sie auf jüdische Schulen geschickt, weil ich wollte, dass sie es kennen. Und in dem Augenblick, wo sie es kennen, können sie es ja abwählen. Hat ja Jesus auch gemacht, der war ja auch Jude und ist dann Christ geworden. Also erst wenn du was hast, kannst du es abwählen, sonst kannst du es ja gar nicht abwählen.
Die Offenheit würdest du ihnen gegenüber haben, das würdest du ihnen
sagen. Ich fände es blöd, ganz ehrlich.
Habt ihr das gehört, liebe Kinder? So wird man enterbt übrigens.
Ja, genau. Ich fände es blöd und ich würde sie enterben, aber was soll ich machen? Und ich finde es schön, dass sie so eine Gemeinschaft kennen. Die haben ja jetzt in so einem Film mitgespielt, die Zweiflers, und sie konnten es. Weil sie es wussten, weil sie es wirklich kannten.
Ich habe den Film nicht gesehen, das musst du einmal erklären.
Es ist ein Film über eine jüdische Familie in Frankfurt.
Ja.
In der Jetztzeit. Also vor 10 Jahren sowas. Und da kommt alles Mögliche denn vor. Ne? Es kommt eine Bar Mitzwa vor und das haben ja all meine Söhne alles. Also Bar Mitzwa ist sowas wie Konfirmation, nur komplizierter, weil sie müssen den ganzen Wochenabschnitt lesen, auf Hebräisch, erklären von der ganzen Gemeinde und sich bei allen bedanken. Also das Ganze dauert ordentlich. Das ist eine richtige Reifeprüfung in Religion. Das mussten sie machen, das können sie. Sie können Hebräisch lesen.
Im Gegensatz zu dir?
Im Gegensatz zu mir, wo meine Eltern das nicht wollten. sie haben es einfach.
Und wenn ich aber dieses Kümmern höre, was bei dir ja dann auch mit in der DNA und auch in der religiösen DNA ist, glaubst du, dass deine Kinder das
sich um mich kümmern werden?
Ja.
Och, eher nicht, aber ich habe ja auch zwei Söhne. Ich weiß es nicht, vielleicht doch. Ich weiß nicht, ich würde gerne, dass es nicht dazu kommt. Ich glaube, ich gehöre zu denen, die zu dir gehen würden oder zu Hevra Kadisha und sagen würden, so mir geht's nicht gut, wollen wir das mal organisieren.
Ja. Ist Suizid ein Thema im Judentum?
Suizid ist nicht erlaubt. Aber zum Beispiel, was ich interessant finde, ist, ab wann, also du kannst eine Abtreibung machen, weil das Embryo zählt erst später. Das finde ich irgendwie interessant. Oder wenn ein Embryo krank ist, kannst du es eine Abtreibung machen. Ne? Also die Religion selber, auch da Dialektik. Ne? Was soll das Kind krank geboren werden? Schaffe ich das? Kann ich das aushalten? Und so weiter.
Und selbst wenn du, also weil du jetzt gerade meintest, du bist vom Typus eher jemand, die sich kümmert, das heißt, das, was gerade ja viel diskutiert wird, ne, darf es sowas wie eine Hilfe zum Sterben geben, wie darf die Ordnung, das ist was, was es Stand jetzt nach jüdischen Regeln nicht geben dürfte.
Stand jetzt gibt es das in liberalen Kreisen, in liberalen jüdischen Kreisen, es gibt es auch in Israel. Ich habe auch einen Film darüber gesehen, der sehr unterhaltsam war, über Sterbehilfe, wo es darum ging, wie jemand so eine Apparatur hatte und die sogar am Schabbat bedienen konnte, wo er, glaube ich, mit der Hand gegen das Sofa und das Sofa gegen die Wand und die Wand hat sich gekippt und dann war plötzlich die Spritze da. Also irgendwie so.
Wie heißt der Film?
Ich weiß nicht, ich habe es vergessen, aber ich fand es unglaublich gut. Das wird alles diskutiert und das, finde ich, ist in sehr großer Bewegung. Also auch diese ganze Genmanipulation, dieses Ganze, ne, ist großes Thema. Aber nochmal, ich bin eine säkuläre Jüdin, ich bin nicht religiös. Wenn hier eine orthodoxe Frau sitzen würde, würde komplett anders sprechen.
Aber es interessiert, was du siehst, und weil du bist für mich ja auch jemand, die zwischen den Welten wandelt und die Welten gesehen hat. Weil ich glaube, hab ich es richtig gelesen, dein Mann ist katholisch geprägt oder ist Katholik?
Ja.
Also auch die unterschiedlichen Sichtweisen gesehen hast. Das heißt aber, die Chance, dass du und dein Mann mal irgendwann zusammen beerdigt wird, ist relativ gering.
Also erstmal hat sich mein Mann von mir getrennt, fangen wir mal so an.
Deshalb das wird, weiß ich nicht.
Nee, das weißt du nicht, deshalb werden wir schon mal nicht mehr zusammen beerdigt. Und wenn überhaupt, ich möchte auf jeden Fall verbrannt werden und ins Meer.
Okay, das heißt, also unbedingt. Du brichst mit allen Traditionen.
Ich bin eine solche Fanatikerin, Wasserfanatikerin. Ich bin so gerne im Wasser, dass ich da einfach auch enden möchte.
Da sollst du, und welches Meer wird es werden?
Das Mittelmeer.
Und wo im Mittelmeer?
Ich heiße doch Adria.
Ja, deswegen. Das verstehe ich. Ich glaube, auch eine der schönsten Ecken, die es gibt auf der Welt. Das heißt aber, das Schiffe sitzen und all das darf es für dich geben. Das dürfen auch deine Jungs.
Ja, sie werden es aber nicht tun, weil wir, wie gesagt,
zu säkulär sind.
Säkulär und auch Deutsche bzw. Sephardische. Wir sind keine polnischen Juden. Wir haben das nie so gemacht. Ich habe Schiewe gesessen bei anderen, die mich eingeladen haben. Da habe ich Schiewe gesessen.
Dann hoffe ich, dass das noch möglichst lange hin ist.
Ja, schauen wir mal.
Bis es da in die Adria geht und dass deine Jungs das gehört haben, was du jetzt gesagt hast. Und sie das. Aber das ist, glaube ich, in allen in vielen Kulturkreisen so, dass diese Care-Arbeit häufig eher
die Frauen machen.
Was Weibliches ist. Ja. Wer mehr wissen möchte, ich finde Besser alleine als in schlechter Gesellschaft, das Buch über deine Tante, phänomenal geschrieben. Lest es bitte alle und steigt weiter mit in die Welt ein. Was ist gerade deine aktuelle Arbeit? Wo bist du gerade als Regisseurin unterwegs?
Ich bereite eine Barockoper vor und ein Musical, Anything Goes. Und in Potsdam ein Schauspiel. Ich mache nächstes Jahr das Freilufttheater in Potsdam.
Dann weiß ich, wo ich im nächsten Jahr hinkomme. Vielen Dank für deinen Besuch. Das war sehr, sehr toll, dir zuzuhören.
Dankeschön.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.